Es wird Zeit, euch mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen über den europäischen Fußball der Männer. Wir wollen heute sprechen über die Lage in der Liga, in der Premier League, in La Liga, in der Eredivisie und in der Serie A mit Uli Hebel, Daniel Zander, Fabian Pacolat und Christian Bernhard, jetzt hier in der Ligatur und Abfahrt.
Und nun im Programm der Rasenfunk. Der Blick auf andere Ligen.
Ich sag's ganz ehrlich, diese Sendung, die musste reingepresst werden wie eine Scheibe Käse in ein dicke, vollbepacktes Sandwich. Aber ich habe eure Rufe erhört, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist mal wieder eine Europa-Liga-Tour und ich freue mich sehr, dass meine Runde hier ist. Hallo in die Runde.
Moin.
Das war wie immer der Aktivitätscheck und der Internetgeschwindigkeitscheck, den hatten wir auch noch mit dabei automatisiert. Also wir sind heute über viele verschiedene Ebenen miteinander verbunden, länderübergreifend. Wir haben Stromausfälle, die hier eine Rolle hätten spielen können. Wir haben Internetprobleme, die eine Rolle spielen, aber hoffentlich werdet ihr davon nichts merken in dieser Sendung. Wir machen es ein bisschen anders als in den vergangenen europäischen Ligatouren, weil wir jetzt schon so lange nicht mehr senden konnten und weil ich ehrlicherweise auch gerade noch nicht versprechen kann, wie es im Mai werden wird, machen wir einen allgemeinen Überblick über die entscheidenden Fragen in den Ligen. Und zuerst wollen wir uns mit dem Meisterrennen, dem Meisterschaftskampf in den Ligen beschäftigen und gehen da einfach mal die verschiedenen Länder durch. Und ich würde sagen, Meisterschaft, da starten wir doch mal in der Serie A, Christian, wenn du magst, denn da hat sich ja am Wochenende was getan. Wie sieht es aktuell aus?
Also Max, dann schauen wir uns mal den Meisterschaftskampf zwischen Inter und Napoli an. Und der hat in den letzten 8-9 Tagen eine ganz neue Wendung bekommen, denn Inter, die ja nicht nur Titelverteidiger sind, sondern auch vorne waren, haben die letzten zwei Ligaspiele verloren, zwar erst gegen Bologna und jetzt am vergangenen Sonntag gegen die Roma. Und Napoli hat diese zwei Inter-Patzer genutzt und ist erst mit Inter gleichgezogen und jetzt eben am vergangenen Wochenende vorbeigezogen. Hat jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Inter bei 4 ausstehenden Partien. Und damit ist klar, Napoli hat das Ding jetzt selbst in der Hand. Wenn sie aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte holen sollten, also 3 Siege und Unentschieden, würde mathematisch schon reichen. Zur Erinnerung, in Italien würde es bei Punktegleichheit ein Entscheidungsspiel geben, was logischerweise fantastisch wäre. Aber im Moment eben, wie gesagt, deutet jetzt einiges Richtung Napoli hin, denn Inter ist ja zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt der Saison bisschen die Kraft ausgegangen. Und ich würde sagen, nicht nur körperlich die Kraft, sondern vor allen Dingen mental. Ich habe es jetzt in den 2 vergangenen Spielen auch kommentiert. Sie haben ja nicht nur gegen Bologna und gegen die Roma verloren, sondern unter der Woche, vergangene Woche auch gegen Milan, das Coppa Italia Halbfinal-Rückspiel. Also 3 Niederlagen in Serie, das gab es für Inter zuletzt 2017. Also Inzaghi und Co. müssen jetzt auch irgendwie diese Negativität rausbekommen aus den Köpfen. Das große Problem im Moment in all diesen 3 Spielen, sie haben kein einziges Tor erzielt. Also der beste Angriff der Liga ist ins Stocken geraten. Und ist jetzt eine Situation, die Inter sich logischerweise nicht so gewünscht hat. Gerade jetzt vor dem Champions League Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona am Mittwoch. Eben wie gesagt, glaube ich, geht es wirklich darum, irgendwie die mentale Müdigkeit wegzukriegen, aus den Köpfen rauszukriegen. Klar, es gibt einige Personalien, die das sicher mit reinspielen. Thuram hat jetzt zum Beispiel zuletzt verletzt gefehlt. Der ist einfach sehr wichtig für diese Mannschaft. Mkhitaryan, Bastoni waren jetzt zum Beispiel gegen die Roma gesperrt. Also es haben immer wieder auch Schlüsselspieler gefehlt. Und das zeigt halt eben auch, dass Inter im Prinzip alle seine wichtigen Mann an Bord haben muss, um die großen Ziele, die sie ja immer noch erreichen können, auch zu erreichen. Und dementsprechend, ist das Pendel eben jetzt Richtung Napoli ausgeschlagen. Und Napoli, muss man sagen, eben die haben die letzten Spiele gewonnen, 0-0, aber eben auch durch eine gute Offensive, und da müssen wir jetzt ganz klar Scott McTominay herausheben, denn der Mittelfeldspieler hat in den letzten 3 Ligaspielen 5 Tore erzielt, 5 der 6 Napoli-Tore, hat diese Spiele im Prinzip allein entschieden und wird jetzt so auf der Zielgeraden Richtung Meisterschaft ja zu dem Schlüsselspieler für Antonio Conte. Und dementsprechend, wie gesagt, Napoli hat es jetzt selbst in der Hand. Das Restprogramm spricht auch für Napoli. Also die letzten 4 Gegner sind, erst geht es gegen Lecce, das ist noch mitten im Abstiegskampf, aber die letzten 3 Gegner, Cagliari, Parma und Genoa, für die geht es dann wahrscheinlich gar nicht mehr um so viel. Die sind eigentlich aus dem Gröbsten jetzt schon fast raus. Inter hatte es nominell auch noch schwierige Programme. Also es deutet jetzt einiges auf Napoli darauf hin. Jetzt bin ich eben gespannt, wie Napoli mit dieser veränderten, sage ich mal, Drucksituation umgeht, denn bis vor einer Woche hat Conte und Napoli immer wieder darauf gesagt, ja, Inter ist der Favorit, wir schauen dran zu bleiben. Hat immer schön die Favoritenrolle Richtung Inter geschoben. Jetzt hat sich das logisch gedreht. Sie sind jetzt der Gejagte, sie sind vorne. Und sie müssen schauen, dass sie jetzt mit diesem Druck auch umgehen können. Jetzt kann man sagen, ja, viele aus der Napoli-Mannschaft, die sind ja schon vor 2 Jahren Meister geworden. Das stimmt. Also die Lobotkas, die Anguissas, die Lorenzos, die Politanos, Meretz. Also wirklich viele sind Meister geworden. Aber vor 2 Jahren war das eigentlich ein Soloritt zur Meisterschaft und da war eigentlich Neapel schon ab Ende Januar eigentlich gar nicht mehr groß unter Druck, weil sie so einen großen Vorsprung hatten. Also sie sind nie, sage ich mal, in so eine Anspannungsdrucksituation gekommen. Und die haben sie jetzt, denn Inter, wie gesagt, ist jetzt nicht aus der Welt, sondern ist 3 Punkte dahinter. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie jetzt mit dieser veränderten mentalen Situation gut umgehen und das Ganze, ja, bis zur Meisterschaft bringen. Und zu Inter noch ein Satz. Wie gesagt, ja, hätte ich nicht gedacht bis vor kurzem, dass sie jetzt diese 3 Niederlagen innerhalb einer Woche haben, die jetzt wirklich eine ganz neue Negativität sozusagen sie umwehen lassen sozusagen. Aber eben gerade mit Blick auf das Champions League Spiel in Barcelona, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt für Inter, weil jetzt, glaube ich, hat Inter kaum noch jemand auf dem Zettel. Jetzt werden sehr viele Beobachter, kriegt man auch schon ein bisschen mit, ah ja gut, Barca ist eh zu stark, die Barca-Offensive. Wie soll Inter das handeln? Ich glaube, dass Inter dadurch, dass sie vor 2 Jahren schon im Champions-League-Finale waren und so knapp dran war gegen City, dass diese Mission, auf die sie sich gemacht haben, schon dafür sorgen wird, dass die jetzt gerade in diesen 2 Barca-Spielen schon nochmal die mentalen Körner finden werden, weil es einfach der ganz, ganz große Traum ist. Und vielleicht ist es dann gar nicht so verkehrt, da in einer noch größeren Außenseiterrolle reinzugehen. Inter hat bewiesen, dass sie eben diese Champions-League-Spiele, gerade diese K.O.-Duelle, sehr gut bestreiten können. Und ich würde sagen, auf dem Papier, also in der Theorie, hat Inter auch 2 Tools, die, wenn sie sie richtig einzusetzen wissen, Barca wehtun können. Nämlich erstens sind sie defensiv leidensfähig. Und das wird es gegen Barca, gegen Yamal und Rafinha und Co. brauchen. Das hat Inter schon oft gezeigt. Und zweitens ist ja Barca bekanntlich eine Mannschaft, die dir auf jeden Fall Räume geben wird, allein mit dieser sehr hohen Viererkette. Und ich würde sagen, es gibt wenige Mannschaften in Europa, die es schaffen, Räume so gut zu bespielen, nicht nur über klassische Konter, sondern wirklich auch über gute Abläufe, wie wir es ja auch in den 2 Spielen gegen die Bayern gesehen haben. Und deswegen wird die Frage jetzt sein, ob Inter eben diese Energie jetzt findet Richtung Mittwoch, also Richtung Hinspiel und dann logischerweise auch Richtung Rückspiel. Aber ich würde Inter in Sachen Champions League keineswegs abschreiben, auch wenn sie jetzt diese 3 Niederlagen zuletzt kassieren mussten.
Ja, was soll Barca schon gegen dieses Inter passieren? Das fragt sich natürlich auch Barca. Und damit sind wir ja auch schon in der nächsten Liga gelandet. Wir schauen mal nach Spanien. Wenn ich da auf die Tabelle blicke, Fabian, dann sehe ich, dass Barca in einer absoluten Top-Ausgangslage ist. Vor Real hat man 4 Punkte Vorsprung und vor allem, man hat ja auch gerade dieses Copa del Rey-Finale gehabt, das sehr, sehr, sehr viel Aufregung verursacht hat. Bei Real hat man durchaus den Eindruck, da liegt ein bisschen, etwas in Trümmern ist zu viel, aber da, also Barca ist gerade in der Top-Position. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass man aus dieser Situation heraus noch Dinge wie ein mögliches Triple und so weiter verspielt?
Naja, gut, ich meine, Champions League ist auf jeden Fall nochmal nicht nur ein eigener Wettbewerb, sondern da ist mit Inter Mailand natürlich schon eine Mannschaft da jetzt, gegen die man spielen muss, die wahrscheinlich nochmal ein Stück weit besser verteidigt als Real Madrid und vielleicht auch in dem Konter vielleicht noch, im Konterspiel vielleicht noch ein bisschen gefährlicher ist. Also bei Champions League bin ich mir noch nicht so sicher, vor allen Dingen auch gibt es ja dann auch noch ein Finale und so weiter. Aber ich gebe dir recht, was die Liga anbelangt die Copa del Rey haben wir ja gesehen am Wochenende. Ich denke aber auch, bei der Liga lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen jetzt. Dafür ist tatsächlich, wie du schon so ein bisschen angemerkt hast, vielleicht bei Real Madrid jetzt so eine kleine Ära zu Ende. Die Ancelotti-Ära geht zu Ende. Man merkt im Kader auch an, dass da fehlt einfach dieses Jahr ein bisschen was dementsprechend glaube ich nicht, dass sich da an der Tabelle noch viel ändern wird. Es gibt natürlich noch den Clásico am 11. Mai, wo beide Mannschaften gegeneinander spielen, also in 2 Wochen. Falls da Real was reißen könnte, okay, dann wären sie wieder auf einen Punkt dran, aber ich sehe das auch eher jetzt Barca ganz groß im Vorteil. Ich weiß noch, wie wir im Winter gesprochen haben, Christian, dass wir gesagt haben, als Real diese kleine November-Schwäche da vom Barca mal genutzt hat und vorbeigezogen ist, dass wir gesagt haben, Real lässt sich die Butter jetzt auch nicht mehr vom Brot nehmen. Die spielen das jetzt souverän runter, wie man es eigentlich gewohnt ist aus den letzten Jahren. Und wir haben aber gesehen, nee, Real ist nicht das Real der letzten Jahre. Und dementsprechend, ja, halte ich Barca schon für einen Ticken stärker, die jetzt natürlich noch mit der Euphorie dieses Copa del Rey-Siegs da nochmal einen richtigen Push bekommen. Dementsprechend denke ich schon, dass die Katalanen im Moment ja das Heft des Handels in der Hand haben und ja wahrscheinlich auch die Liga sich holen werden. Champions League müssen wir mal abwarten.
Hilft das denn Barca deiner Meinung nach, dass es so viel drumherum Themen jetzt gab rund um dieses Copa del Rey Finale? Weil rein sportlich gesehen könnte man ja schon drüber sprechen, warum die Dominanz der Anfangsphase dann irgendwann dahin war und man dann sogar in Rückstand geraten ist und Last Minute ausgleichen musste.
Ich denke schon, dass Real Madrid sich da im Moment keinen Gefallen tut mit der ewigen Schiedsrichterdiskussion, mit dem ständigen Beschweren des Spielplans, auch wenn Flick sich im Nachhinein jetzt auch mal beschwert hat. In La Liga läuft alles ein bisschen anders in Spanien. Und auf jeden Fall hat sich Real Madrid schon vor dem Pokalfinale schon eine ungünstige Ausgangslage medial gebracht. Und da waren viele Fans auch erzürnt so ein bisschen, wie sie sich gegenüber den Schiedsrichtern verhalten haben, beziehungsweise wie der Präsident sich auch geäußert hat, wie man die Pressekonferenz am Schluss abgesagt hat, wie man einfach so beleidigte Leberwurst-mäßig aufgetreten ist.
Es gab dann danach auch gar keine Pressekonferenz, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Vor dem Spiel haben sie ja die Pressekonferenz abgesagt, nach dem Spiel gab es natürlich schon eine, aber vor dem Spiel wollten sie sich nicht mehr äußern und haben aber dann auch nicht durchgesetzt, dass der Schiedsrichter gewechselt wird. Vielleicht nochmal kurze Rewind. Am Freitag gab es die PK der Schiedsrichter und da hat eben der Schiedsrichter auch, der für das Copa del Rey Finale angesetzt worden ist, sich beschwert über den massiven Druck, der auf den Schiedsrichtern in Spanien allgemein herrscht und vor allen Dingen von Real Madrid immer wieder ausgeübt wird. Die haben ja auch einen eigenen TV-Kanal und da wird immer wieder schön drauf geklopft. Allgemein muss man vielleicht sagen, dass in Spanien die Schiedsrichter jetzt nicht oder der Großteil nicht auf Weltklasse-Niveau ist, würde ich sagen. Also sieht man wahrscheinlich auch bei den internationalen Turnieren, dass die Spanier also nicht so groß vertreten sind und weniger Finals pfeifen als vielleicht andere. Und aber es stimmt schon auch, dass sie einen heftigen Druck hier haben. Also wie gesagt, nicht nur von den Clubs an sich, sondern auch von den Fans und vom ganzen Umfeld und ist nicht ganz einfach hier zu pfeifen, das stimmt schon. Aber trotzdem, Real Madrid tut sich keinen Gefallen. Wenn Sport nicht läuft, dann suchen sie halt den Schauplatz oder den Grund auf einer anderen Ebene und das im Endeffekt liegt die Wahrheit auf dem Platz, wenn ich eine Phrase mal dreschen darf und da stimmt es im Moment eben nicht ganz hundertprozentig. Sie kämpfen sich dann zurück, wie gegen Barca, einfach mit einer unglaublicher Kraftakt. Aber spielerische Leichtigkeit ist nicht da.
Also dann lass mal noch ein bisschen bei Real bleiben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Carlo Ancelotti noch Trainer ist über diese Saison hinaus, in Prozentpunkten vielleicht?
gerade jetzt habe ich wieder mehrere Nachrichten gelesen oder heute Morgen, dass der Deal mit Brasilien wohl fix sein soll und dass im Juni wohl die Ära Ancelotti zu Ende gehen wird. Das verdichten sich also immer mehr die Anzeichen und ich gehe auch wirklich fest davon aus, auch weil es im Moment eben, ja, sag ich mal, sportlich unschön so ein bisschen zu Ende geht, seine Ära, was er eigentlich nicht verdient hat, aber ja, es steht einfach vieles auf, viele Zeichen auf Abschied und dass er bleibt, die Prozentzahl, die glaube ich, liegt eher im unteren Drittel. Hm.
Und wenn man jetzt mal aufs Sportliche blickt, findest du es denn richtig, dass sich die Kritik so sehr auf Ancelotti konzentriert? Weil du hast ja auch schon gesagt, dass es ja auch im Kader durchaus auf dem Niveau von Real Madrid Schwachstellen gibt.
Absolut, also Ancelotti kann da im Moment relativ wenig, glaube ich, besser machen. Sie haben im Mittelfeld eben das große Problem, sie konnten Toni Kroos nie ersetzen, sie haben keinen Spielmacher eigentlich. Zwischendurch war mal Dani Ceballos ein paar Wochen ganz gut, dann hat er sich verletzt, aber es sind natürlich ja überhaupt kein Ersatz. Arda Güler ist noch nicht da. Also da haben sie ein großes Loch und die Verletzung von Bellingham, der nach wie vor mit seiner Schulter beißt und kämpft, man sieht's ihm an. Also er spielt nach wie vor eine wichtige Rolle im Team und ist nach wie vor an wichtigen Toren beteiligt, an Vorlagen und so weiter. Aber ihm fehlen locker 10-20%, die er noch draufpacken könnte, wenn er einfach ohne Probleme in der Schulter spielen könnte. Wir haben Vinicius, der einfach auch sich seine Kämpfe eher außerhalb des Platzes sucht, beziehungsweise halt immer wieder polarisiert, immer wieder provoziert, nervt und sich dementsprechend auch immer eigenen Druck erzeugt. Ja, und dann hast du vorne den Mbappé, der zwar eigentlich ganz gut in Form ist, aber dem seine Mitspieler halt das Konstrukt im Moment einfach nicht funktioniert. Also im Moment würde ich sagen, es liegt nicht an Ancelotti, sondern es gibt viele kleine Stellschrauben im Spiel des von Real Madrid, die einfach jetzt nicht zusammengreifen. Wie gesagt, auch noch Verletzungen beziehungsweise angeschlagene Spieler, gesperrte Spieler. Wir haben mit Rechtsverteidiger Carvajal einen groben Ausfall, den Real Madrid nicht ersetzen kann. Egal, ob es Lucas Vázquez ist, eher noch Federico Valverde, aber der fehlt dann wieder im Mittelfeld. Also für Real ist es eigentlich fast eine verkorkste Saison, muss man in Anführungszeichen sagen. Die werden ja trotzdem Zweiter und werden auch Champions League spielen, aber einen Titel wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben, was mir für Ancelotti wiederum ein bisschen leid tut, der ja ein sympathischer Trainer ist, aber wie gesagt, diese Ära geht jetzt zu Ende und schuld daran ist er mit Sicherheit nur zu einem kleineren Prozentteil, würde ich sagen. Hm.
Ich bin wirklich gespannt. Also geht man in Spanien auch davon aus, dass Xabi Alonso kommt? Weil in deutschen Medien wird ja auch aus nachvollziehbaren Gründen das schon als mehr oder weniger fix angenommen, dass wenn Ancelotti geht, dass dann Alonso kommt.
Also sie handeln auf jeden Fall mit seinem Namen. Einige Medien sind sich aber nicht sicher, ob er für den Schritt schon bereit ist. Jürgen Klopp taucht immer wieder auch auf, was ich für sehr bizarr halte. Aber who knows? War ja auch bizarr, dass er den aktuellen Posten angenommen hat. Also von daher, keine Ahnung. Nee, schwierig zu sagen. Ich denke, es würde theoretisch passen. Allerdings wird ja auch bei San Sebastian jetzt ein Trainerposten frei. Da würde er eigentlich besser hinpassen. Wobei, das macht er wahrscheinlich erst am Ende seiner Karriere, Xabi Alonso. Aber andere Trainernamen werden im Moment da noch nicht mit Real in Verbindung gebracht, groß. Und von daher kann es schon sein.
Ja, bin ich echt gespannt. Wir hatten das ja hier mal, also schon vor vielen Monaten in der Sendung, dass irgendjemand in der Runde gesagt hat, na, ob das wirklich dann schon die gute zweite Station ist, also im richtigen Profifußball für Alonso. Die Frage stelle ich mir durchaus auch. Und eine letzte Frage noch zu Barca. Also wie viele Trophäen es gegeben haben wird, das wissen wir erst in ein paar Wochen. Aber wir wissen auf jeden Fall schon, dass Hansi Flick sehr, sehr gut funktioniert bei Barca. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir in 5 Jahren zurückblicken und sagen, der hat auch eine kleine Ära mindestens gestartet, so wie wir es ja letztlich auch mit Ancelotti jetzt haben, also viele, viele Titel in kurzer Zeit?
Na, eine Ära ist halt immer ein großes Wort, ne? Hansi Flick bei Bayern ein Ärchen gehabt, ja, bei Bayern schon, also er gewinnt, Hansi Flick hat am Anfang irgendwie dieses unwahrscheinlich positive Auftreten, er reißt am Anfang alle mit. Also in der ersten Saison hat es ja bei Bayern auch wunderbar funktioniert und dann schwächt es ein bisschen ab und Barca hat da unwahrscheinlich krass gut in den Griff bekommen, was ja alles andere als einfach ist. Aber er hat sich einfach die Spieler gecatcht, er hat sie auf emotionaler Ebene geholt, er hat sie ich würde gar nicht sagen auf sportlicher Ebene, da haben ihm die Erfolge natürlich dann auch geholfen und so weiter, und er lässt sie auch spielen, aber er ist wirklich ein sehr guter Kommunikator, alle Spieler loben ihn, wie gut er mit ihnen umgeht, auch mit den Ersatzspielern und so weiter, und die haben sich jetzt einfach in einen Rausch gespielt diese Saison, und da werden sie nicht zu stoppen sein in La Liga. Also ich denke mal, neben dem Copa del Rey-Titel wird er tatsächlich mindestens 2 Titel holen in seinem ersten Jahr. Das haben wir vor der Saison auch nicht geglaubt, glaube ich, keiner von uns. Und Champions League wollen wir mal abwarten, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Trotzdem ist es natürlich so bei Barça defensiv. Abwarten.
Abwarten. Jetzt auch erstmal das Halbfinale abwarten. Da hat der Christian schon ein paar Dinge zu gesagt. Also das ist die Situation in Spanien. Und das ist ganz interessant. Die Parallele, die wir hier haben, ist immer, wie die europäischen Pokalwettbewerbe mit der Liga konkurrieren und wie man da auch Entscheidungen treffen muss. Und Daniel, in der Eredivisie, da hat Ajax Amsterdam die Entscheidung getroffen, boah, Europa League, nicht so Bock drauf. Rückspiel bei Eintracht Frankfurt ist uns doch egal, dass ein paar tausend niederländische Fans rübergereist sind. Wir treten da mit der BF auf, denn für uns zählt nur die Liga. Dann gab es ein Unentschieden direkt nach diesem Ausscheiden bei Eintracht Frankfurt. Also das sah sehr schlecht aus. Wenn ich allerdings jetzt auf die Tabelle blicke, dann sehe ich, Ajax ist 7 Punkte vor PSV. Also alles wunderbar funktioniert und alles ganz toll bei Ajax Amsterdam.
Eigentlich nicht so tatsächlich. Man mag es meinen, man muss dazu aber auch sagen, dass der Abstand von Ajax auf Eindhoven auch schon mal größer war. Und das ist recht interessant. Also vor ungefähr einem Monat gab es ja das direkte Duell auch gegen Eindhoven und hat Ajax gewonnen. Da waren es dann schon 9 Punkte Vorsprung. Mhm. Und da dachte man eigentlich, gut, das Ding ist gelaufen, vor allem auch den aktuellen Formkurven von Ajax und Eindhoven entsprechend. Also Ajax hatte eigentlich da einen sehr guten Flow drin in der Liga, hatte ja mit Farioli, diesem sehr defensiven System, diesen defensiven Phasen, eigentlich Struktur drinne, Ordnung drinne, und Eindhoven, ja, hatte so ein bisschen ein anderes Gesicht gezeigt als vergangenes Jahr. Die hatten grobe Schnitzer immer wieder drinne, Unkonzentriertheiten, und es war eigentlich nicht damit zu rechnen, dass das nochmal irgendwie spannend wird. Aber spannenderweise, genau nach diesem Spiel haben sich diese beiden Merkmale, diese beiden Eigenschaften dieser beiden Mannschaften vertauscht, kann man fast schon sagen. Ajax hatte jetzt zuletzt einen 4-0 gegen Utrecht verloren, was mehr war als nur ein Betriebsunfall, und jetzt zuletzt nur ein 1-1 gegen Sparta. Das sind schon mal wieder 5 Punkte, die man hat liegen lassen. Und Eindhoven hat in der Zeit alles gewonnen in der Liga, 3 Spiele. Auch souverän. Also auch wieder in dieser eigentlich typisch PSV-artigen Phase, die sie haben. Und man darf nicht vergessen, es sind 7 Punkte, aber Ajax hat ein Spiel schon mehr gespielt. Das heißt, Eindhoven, wenn die jetzt am Wochenende ihr Spiel gewinnen gegen Sittard, sind es dann nur noch 4 Punkte. Und dann wird es dann vielleicht doch wieder spannend. Also ich gehe nicht davon aus, immer noch nicht, dass Ajax nicht Meister wird, aber es ist schon so, dass jetzt auch wieder ein bisschen Druck aufkommt. Und ich glaube, was Christian auch schon gesagt hat, dieser mentale Druck, und ist nochmal eine andere Sache jetzt. PSV kann aufspielen, hat vermutlich auch selbst nicht dran geglaubt, dass das nochmal irgendwie spannend werden kann, nach dem Duell gegen Ajax, sie verloren haben. Und seitdem läuft es bei PSV aber wieder rund. Und deswegen ist die Tür für PSV schon wieder ein Spalt geöffnet. Und man darf schon gespannt sein, ob Ajax in den letzten 3 Spielen, die sie haben, dann doch nochmal wieder ein bisschen souveräner auftreten. Man muss auch sagen, dass bei dem 4-0 man eigentlich alles hat fehlen sehen. Also gerade was Körpersprache angeht, was Einsatz angeht. 2 oder 3 von diesen 4 Toren wurden einfach auch nur zugesehen im Prinzip. Da wurden 2 Kämpfe verloren in der Luft. Das war also wirklich untypisch für Ajax. Und bei dem 1-1 gegen Sparta gab es eigentlich auch eine Situation, die symptomatisch ist für das Ajax in den letzten 2-3 Wochen. Da gab es dann einen Rückpass aus dem Lehrbuch, kontrolliert zum Torwart. Und Matthäus im Tor dachte sich, jo, den nehme ich auf. Gab dann einen indirekten Freistoß, und daraus resultiert das 1-0 in der 90. plus 5. Und Ajax hatte noch sehr, sehr Dusel, dass sie dann Postwenden noch das 1-1 gemacht haben, um den Punkt wenigstens zu retten. Und das sind so Unkonzentriertheiten, die man eigentlich im Laufe der Saison eher PSV zugeschrieben hat. Mhm. Und das hat sich jetzt getauscht. Und ja, mal gucken, ob die Tür noch weiter aufgeht oder ob es dann doch noch ein zu großer Vorsprung war, den sich Ajax über die Zeit erspielt hat, was ich glaube.
Aber wie wird denn das aufgenommen jetzt im Umfeld von Ajax? Denn wir haben ja, also Ajax ist ja das Sorgenkind, dann war es das Überraschungsteam, zwischendurch war es auch mal ein bisschen skandalös bei Ajax. Also man könnte ja oberflächlich betrachtet auch sagen, ist doch alles super. Also wer hätte erwartet, dass Ajax so schnell wieder an die Tabellenspitze kommen würde und dass man dann noch ein bisschen wackelt? Okay, das ist so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch die typische Aussage von jemandem ist, der emotional ein bisschen weiter entfernt von dem Ganzen ist und auch die tägliche Berichterstattung nicht mitbekommt.
Also sagen wir so, rein nüchtern betrachtet, selbst wenn sie es noch, wenn sie jetzt weiter werden sollten und nicht Meister werden sollten, trotz des Vorsprungs, wäre es immer noch davon ausgehend zu sehen, woher sie kommen, eine fast schon herausragende Saison, weil sie ja wirklich am Tiefpunkt waren. Also das war ja in der Vereinsgeschichte von Ajax, suchte so eine Saison wie die letzte seinesgleichen. Aber es ist dann schon so, wenn du dann da oben bist und hast dann irgendwann 9 Punkte Vorsprung, dann hast du natürlich auch im Umfeld eine andere Erwartungshaltung. Und wenn du dann sagst, naja gut, so wie sich Ajax präsentiert hat im Verlauf der Saison, dann einen 9 Punkte Vorsprung dann noch am Ende vielleicht herzugeben, das darf dir ja nicht passieren, auch wenn du eigentlich in der Entwicklung noch auf einer anderen Stufe bist. Insofern kann ich dich da schon verstehen, aber mir als auch Fan natürlich mit der Fanbrille sage auch bei 9 Punkten Vorsprung, du hast gegen die großen Brocken der Liga auch schon gespielt, auch schon gewonnen. Wenn du dann natürlich gegen Utrecht so eine Klatsche dir abholst, dann einen Punkt wieder liegen lässt gegen Sparta, das muss ja auch nicht sein. Und was eben auch noch eine Rolle spielt, ist das von dir angesprochene, ich will sagen, zumindest vom Image her, Debakel gegen Frankfurt, denn damit in der BF aufzutreten, wo eigentlich noch alles drin war. Dass man das Hinspiel war mit einem Torunterschied verloren. Also es war jetzt nicht, dass man da irgendwie 4-0 nach Hause geschickt wurde, wo man sagt, naja gut, das ist ein besseres Auslaufen. Nein, das war, also ist Frankfurt, klar, es ist eine schwierige Aufgabe, aber es war alles möglich für Ajax. Und es war auch nicht so, dass im Hinspiel Frankfurt Ajax irgendwie dann an die Wand gespielt hätte oder so. Und dann auch sich auch noch hinzustellen mit Aussagen wie, ja, ich wollte die Spieler für eine eventuelle Verlängerung schonen. Das sind Aussagen, die kamen natürlich nicht gut an und stoßen auch auf viel Unverständnis. Und da hat Ferraioli auch sehr viel Kredit verspielt tatsächlich, weil das ein Entscheidungsthema eigentlich nicht nachvollziehen kann. Also dann gab es auch schon Gerüchte, dass es auch so ein bisschen eine indirekte Botschaft an Sportvorstand war, weil Ferraioli mit den Transfers auch unzufrieden ist, hat er auch schon im Verlauf der Saison mehrfach gesagt und nach dem Motto, ja, seht her, wenn ich groß rotiere, habe ich ja keinen mehr. Allerdings ist auch die Frage, ob man dann wirklich auf 10 Positionen rotieren muss oder ob das dann nicht vielleicht etwas außergewöhnlich ist. Und insofern hat er viel verspielt. Und wenn du dann mit so einem Statement, und das ist, finde ich, schon ein Statement, in die weitere Saison gehst und dann verspielst du dann aber 9 Punkte Vorsprung, dann ist das nochmal eine andere Ausgangsweise, ein anderer Ausgangspunkt als vor diesem Frankfurt.
Und das halt auch noch gegen PSV, die ja wiederum auf der anderen Seite auch einen interessanten Saisonverlauf haben, also dass man eben quasi abgefangen wurde von Ajax, dann diese Niederlage und jetzt ist man irgendwie doch noch mit dabei. Wie ist denn da die Situation?
Ja, das ist, glaube ich, das Gegenteil von Ajax. Da, wo jetzt ein bisschen Druck herrscht, hatten die nach diesem direkten Duell, was für mich wirklich so ein Wendepunkt und Fixpunkt sein kann, eigentlich keinen Druck mehr gehabt, nach dem Motto, ja gut, Meister hat sich entschieden, sie spielen freier auf und das merkt man auch. Also sie denken weniger nach und manchmal hilft das ja. Und das sieht man eigentlich in den letzten Spielen, dass dieser PSV-Floor wieder kommt. Sie denken nicht groß nach, sondern spulen einfach ihr Potenzial ab, haben es wieder erreicht und genau das hilft ihnen jetzt. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Darts im Dartsport, wenn man eigentlich schon irgendwie 5, 6 Lecks hinten ist und die Pfeile eigentlich nicht in die Treppe wollen, dann geht's auf einmal, weil man weiß, okay, es ist vorbei, man wirft einfach und PSV spielt einfach. Und dass sie jetzt die Qualität haben, um zu spielen, das haben sie ja gezeigt, aber da glaubt noch niemand ernsthaft, dass man am Ende dann doch noch auf 1 steht. Aber es ist zumindest jetzt bei Ajax wieder der Druck da, weil sie auch merken, dass das PSV einfach spielt.
Ich sag mal so, Also sollte PSV jetzt dann, also gegen Sittard natürlich muss man gewinnen, aber dann auswärts bei Feyenoord, das ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Aber sollte man irgendwie dieses Spiel gewinnen mit der neuen Leichtigkeit oder warum auch immer, dann könnte ich mir vorstellen, dass es richtig, richtig interessant wird an den letzten beiden Spieltagen. Da können wir uns alle drauf freuen und wir freuen uns auch, dass wir, wenn wir auf die Premier League blicken, nicht mehr sagen müssen, vielleicht wird XY Meister, sondern jetzt können wir lobrudeln, Uli. Der FC Liverpool, er hat es geschafft, er ist zum 20. Mal englischer Meister geworden und eben zum ersten Mal seit Ewigkeiten, seit Dekaden vor eigenem Publikum, weil die Corona-Meisterschaft unter Jürgen Klopp ja irgendwie so ein bisschen außer der Reihe lief. Mhm. Was waren das für Momente am Wochenende? Wie nimmst du das wahr? Du kennst ja auch die Art und Weise, wie auch solche Meisterschaften zelebriert werden. Ich habe jetzt ehrlicherweise schon länger keine Meisterfeier mehr verfolgt, aber ich war völlig hin und weg, ehrlicherweise, von dem Stil, von der Gemeinschaft zwischen Fans und Teams und auch von der Art und Weise, wie Arne Slot diesen Titel gefeiert hat. Wie ging's dir?
Ist genauso ähnlich. Also ich habe mein Gesicht gleich mal angepasst, farblich, um Liverpool zu feiern. Ich habe es nicht so mit der Sonnencreme gehabt gestern. Genauso wie du. Ich habe mich so ertappt bei dem Gedanken, als ich die da hab singen sehen. Das ist ja mehrfach You Never Walk Alone angestimmt worden. Ich habe mir so dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, ist das alles wahr, was diese Spieler da machen? Singen die das wirklich aus Inbrunst? Und wenn du dann aber in die Gesichter blickst, insbesondere bei Van Dijk, glaube ich, oder Robertson oder die wirklich aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Also bei Bradley ist es mir extrem aufgefallen, bei Curtis Jones, dass ich wirklich dachte, Mensch, das gibt's echt noch, ne? Also es ist nicht nur Geld und es ist nicht nur, in Anführungszeichen ist natürlich wahnsinnig viel, aber es sind nicht nur Titel, sondern es geht schon auch darum, das dann mit denen zu feiern, weil die, glaube ich, schon verstehen bei Liverpool, dass dieses Umfeld, dieses Stadion schon nochmal einzigartig ist. Also das Band, das es gibt zwischen Publikum oder machen wir es weiter, Umfeld und Mannschaft, was ja dann letztlich auch dazu geführt hat, dass zwei der drei großen auslaufenden Verträge letztlich verlängert werden konnten. Der eine wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt auch John W. Henry nochmal gehört hat. Aber dann habe ich schon auch das Gefühl, dass es auf der einen Seite
Entschuldigung,
jetzt nicht
mehr Alexander Arnold nicht.
Trent Alexander Arnold, ja, genau.
Und Salah und Dijk eben schon.
Genau, also nur die sind ja schon unter Dach und Fach. Ja, sorry, war zu schnell. Und muss auch sagen, was mir gefällt an der ganzen Sache ist, das war jetzt nicht mehr total sensationell, weil sich alle darauf eingestellt haben, dass es diese Meisterschaftsfeier geben wird. Aber ich war auch mal vor 2 Jahren, glaube ich, vor 3 Jahren bei einer Bayern-Meisterschaft anwesend, wo es ebenfalls so war am 33. Spieltag. Und da hatte ich das Gefühl so, ja gut, nach 10 Minuten können wir das Ding jetzt auch zumachen, weil es interessiert hier eh niemanden mehr. Mhm. Und trotz dessen, glaube ich, haben alle auch nochmal begriffen, das muss man sich hier nochmal vor Augen führen. Jahr 1 nach Jürgen Klopp, die haben letztes Jahr um die Zeit auch gefeiert, aber anders und ohne was in den Händen dagestanden zu sein. Und diese Premier League zu gewinnen, in Jahr 1 nach Klopp, im Jahr 2 nach einem totalen Umbau, das, glaube ich, haben die auch alle verstanden. Das ist trotzdem groß. Also auch wenn es jetzt am Ende so aussah, als wären sie so mehr oder weniger ins Ziel gehumpelt, was ich ihnen nicht übel nehme, weil einfach kein Druck mehr drauf war auf der ganzen Sache und sie ja auch nur noch in dem einen Wettbewerb dann spielen letztlich. Aber wie du sagst, auch mit einer gewissen Klasse, mit einer wohltuenden Zurückhaltung, also nicht irgendwie so, gibt's ja dann auch, ne, dass Spieler in Kameras laufen und so ich und nicht anders, sondern war wirklich, hatte eine gewisse Klasse, das Ganze. Und so wie Arne Slot sich vorgestellt hat, so hat er dann auch nochmal, das finde ich immer ganz, ganz groß, wenn es in Momenten, in denen es eigentlich um ihn geht, und es ist ganz klar sein Erfolg, trotzdem nochmal, er macht es zu einem Erfolg auch der anderen. Und das mag ich immer super gerne und das ist genauso, wie ich Arne Slot auch kennengelernt habe.
Also er hat unter anderem den Fangesang, den Jürgen Klopp für ihn angestimmt hat bei dessen Abschied, den hat er quasi zurückgegeben und zwar als allererstes nach dem Glückwunsch. Also eben, das war eben auch hoch priorisiert und haben ja wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Jetzt habe ich mich gefragt, rund um dieses Spiel, das ja sehr eindeutig war, also klar, Rückstand, aber dann haben sie Tottenham hergespielt und Tottenham ist ja sowieso eine ganz eigene traurige
Tottenham
Geschichte
ist
für sich.
Wahnsinn.
Also Wahnsinn. Nur kurz, also wir werden sie im Abstiegssegment nicht mehr thematisieren, aber Rang 16 ist es aktuell für die Spurs. Also das ist
Das ist echt.
Ja. Naja, also holen halt die Europa League, wie es halt dann so funktioniert bei solchen Teams. Nein, aber worüber ich dann nochmal nachgedacht habe, war, wir haben ja immer mal wieder über Liverpool gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, was Arne Slot verändert hat, und wir haben aber vor allem immer oft über die großen Namen gesprochen, also Mo Salah, nicht nur wegen der Vertragsverlängerung. Wer würdest du denn sagen, sind denn so die etwas untergegangenen Helden dieses Titels?
Also im Grunde genommen ist es trotzdem schon Mo Salah, ne? Das ist schon eine Saison für die Geschichtsbücher. Und ich glaube, da wird er sich auch noch drin verewigen, auch zahlenmäßig, dass diese Saison für immer steht. Wenn ich jetzt aber so meinen klassischen Unsung Hero, um die alte Kategorie nochmal wieder zu zelebrieren, nehme, dann würde ich sagen, wobei der ist auch viel besungen worden, Ryan Gravenberch ist schon fast kriminell konstant gewesen auf einer Position, die ich ihm nicht zugetraut hätte vor der Saison. Das war eigentlich immer so, wenn du dich erinnerst an unser allererstes Segment Vorschau, habe ich auch gesagt, die sind den einen Sechser davon entfernt, dass sie eingreifen können.
Genau.
Und dann kommt einfach mal Ryan Gravenberch und hat einfach nie ein schlechtes Spiel gemacht. Selbst in der Phase, als es mal so aussah, als könnte er minimal einbrechen, war es immer noch auf absolutem Top-Top-Niveau. Natürlich auch nicht verletzt, das ist auch so ein Grund. Ich glaube vorhin Avery Bradley gesagt, Connor Bradley natürlich. Avery war ein Basketballspieler, ist er noch hoffentlich. Connor Bradley, der in dem Moment gekommen ist, als verletzungsbedingt jemand gefehlt hat. Robertson hat mir in der Saison nicht so gut gefallen. Da hat es Tsimikas gut genug gemacht, dass das nicht aufgefallen ist. Szoboszlai hatte zwar ein paar Tiefen, aber auch brutale Höhen. Eher zu Beginn der Saison, wohlgemerkt. Er hat leicht nachgelassen. Und Curtis Jones hat für mich den Schritt gemacht, den ich nochmal sehen wollte. So ganz final, den zu machen, dass er wirklich ein Top-Spieler sein kann. Bei McAllister ist es jetzt, also hat ein Weilchen gebraucht, der Anlauf letzte Saison. Halbes Jahr, muss man ihm auch gönnen. Dann war es eh schon ziemlich gut. In der Saison ist es der Wahnsinn. Also der zählt für mich unter die absolut besten Mittelfeldspieler überhaupt, sodass man vielleicht den Mannschaftsteil Mittelfeld nochmal ganz besonders hervorheben muss, wo es halt vier Leute gab, die auf einem wahnsinnig hohen Niveau gespielt haben, die ganze Saison über.
Das ist schon irre mit Ryan Gravenberch. Da habe ich, also Thomas Hitzesberger hat es ja in der Übertragung bei Sky auch gesagt, auf eine ähnliche Frage als Antwort, dass das für ihn eben so der stille Held ist. Und also ich wundere mich, dass das nicht so sehr in deutschen Medien seinen Widerhall findet, weil es ja doch wirklich zumindest bemerkenswert ist, dass jemand, der bei Bayern sehr schnell aussortiert wird, eine solche Rolle spielt bei einem der besten Teams Europas.
Ich finde auch, also im Nachhinein natürlich ist man eh immer klüger. Ich habe damals ein bisschen mit den Verantwortlichen ja geredet. Das war jetzt nicht nur eine sportliche Überlegung von Bayern, damals ihn gehen zu lassen, sondern der war wohl schon auch sehr ungeduldig, woraufhin er dann ja auch öfter mal einen Kaderplatz verloren hat. Da gab es ja mal unter Nagelsmann damals noch die eine Pressekonferenz, wo er, glaube ich, gesagt hat, der spielt auf jeden Fall. Und dann war er aber nicht im Kader oder hat zumindest gar nicht gespielt. Und das hatte halt damit zu tun, dass er in den Niederlanden ein Interview gegeben hat, wo er dann einmal rundum geschlagen hat gegen die Bayern, wo ich dann auch verstehen kann, dass man so einem Jungen sagt, pass auf, du kannst es auch nicht, also es geht halt nicht, dass du in den Mittelkreis machst und dann noch die Stöckchen reinsteckst, geht halt auch nicht. Und trotzdem ist es natürlich im Nachhinein eigentlich ein brutaler Fehler, wenn man den jetzt so sieht. Weil das war ja immer klar, dass wenn der halbwegs an sein Potenzial geht, mit dem Körper, mit der Geschmeidigkeit, die er trotz Körpergröße auch hat, mit der Ballkontrolle und wenn man, also das habe ich auch immer noch im Hinterkopf, Ten Hag hat den immer ob seiner Arbeitsmoral gelobt, hat aber immer auch dazu gesagt, man muss halt wissen bei ihm, dass man ihn entsprechend anfasst. Also er braucht halt ein Grundvertrauen und dann macht er für dich alles, was du willst. Ich weiß nicht, ob man den damals bei Bayern verpflichtet hat und sich dessen nicht bewusst war oder ob man einfach grundsätzlich die Schnauze voll hat, aber es ist natürlich im Nachhinein bitter, ne? Weil der Spieler, der ist halt heute 120 Millionen wert, wenn du den ablösen möchtest. Gab ja jetzt vor ein, zwei Wochen die Gerüchte um Real Madrid, da sieht man auch mal wieder, welcher Typ er ist. Da hat er jetzt nicht gesagt, nee, jetzt alles cool, ich habe jetzt mal meine erste Saison Stammspieler bei Liverpool und ich würde gerne noch die Champions League, sondern da war schon zwischen den Zeilen zu lesen, ich würde es machen. Also, das ist natürlich auch nicht so ganz clever. Und das ist der Typ, der er ist. Ich glaube auch, dass das so dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein manchmal von Fußballern ist, die sich dann selber so in die Pflicht nehmen. Ich mag das ganz gerne, ich habe da was dafür übrig. Und nach der Saison darf er im Grunde sagen, was er will, weil die war einfach super.
Das ist so. Und wer nicht bei YouTube gerade mit dabei ist, Daniel als alter Ajax-Afficionado, der gönnt das Reim Grabenberg ganz offensichtlich auch nach aller Reaktion, die ich gerade so gesehen habe. Schönen Weg, den Grabenberg gegangen ist, und der ist ja noch lange nicht zu Ende. Wenn wir mal auf die Liga nochmal zuletzt blicken, Uli, das ist natürlich eigentlich nicht das Idealszenario. Du willst als Liga, willst du die Meisterschaft am letzten Spieltag haben, und gerade in der Premier League hatte man sich eine Zeit lang schon daran gewöhnt, dann kam Manchester City ehrlicherweise und hat das Ganze gedreht. Ist das irgendwie auch ein Thema, dass dieser Titel von Liverpool, der natürlich absolut verdient ist bei 2 Niederlagen in 34 Spielen, aber 15 Punkte Abstand, zeigt ja auch, es gibt auch eine begleitende Schwäche der anderen.
Die gab es in der Saison. Das ist ja das Untypische. Also man kann jetzt auf der einen Seite sagen, City hatte das Ganze langweilig gemacht, aber die wurden ja gepusht von den anderen Teams. Also letztes Jahr Arsenal, im Jahr davor oder in den Jahren davor Liverpool, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, das ist eine Teilwahrheit über die Meisterschaft Liverpools, die jetzt so in den letzten Wochen so vor sich hin siechte, dass einfach der Druck von hinten nicht mehr da war. Das kann man jetzt auf der einen Seite nehmen als Schwäche der anderen, und in der Saison ist es ja ziemlich klar die Schwäche von Manchester City, die sich leicht stabilisieren, ja, aber Arsenal als Beispiel, die haben, glaube ich, einfach mit sich selbst zu kämpfen gehabt. Ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig darüber, war es jetzt Selbstverschulden, war es Fremdeinwirkung aufgrund von Verletzungen, wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo zwischendrin, und zuletzt gibt es eine relativ klare Priorisierung, sinnhafterweise Richtung Champions League, aber also jetzt das Problem ist immer, wenn man so argumentiert, dann macht man automatisch so ein Sternchen an die Meisterschaft Liverpools. Und das gehört da nicht hin.
Ja.
Weil die waren von Tag 1 an wahnsinnig gut, super schwierig zu schlagen, wie du es gesagt hast. Und haben eigentlich ganz lang nur gegen Nottingham mal verloren in dem Spiel. Das habe ich damals kommentiert. Das hätten sie halt auf jeden Fall 3-0 gewinnen müssen. So wie Nottingham eigentlich in jedem Spiel 3-0 verlieren muss. ist aber halt nicht passiert. Und okay, ist dann halt mal ein Unfall. Und ich behaupte immer noch, weiß aber nicht, ob es so ist, die haben eine Niederlage im Pflichtspielen gehabt, die zu viel war, gegen Paris Saint-Germain. Okay, ja. Wissen wir alle. Die war auch einigermaßen krachend, würde ich sagen, so wie sie passiert ist. Okay. Aber halt auch nur die eine. Und wenn die weiterhin im Champions-League-Wettbewerb dabei bleiben oder auch noch im FA Cup, dann glaube ich, würde dieser Mini-Einbruch gar nicht mehr passieren. Und dann marschieren die da durch, weil die haben ja zu Beginn der Saison, war es nicht immer unterhaltsam in dem Sinne, aber ganz viel von dem, was ich immer gefordert habe, und deswegen möchte ich das als absoluten Pluspunkt herausstellen, Game-Management. Das gab es ja nicht in der letzten Saison unter Klopp, da war es rauf und runter und immer 4-3. Manchmal auch dann 3-3 hinten raus. In der Saison waren es ganz häufig einfach ein 1-0 oder ein 2-1 oder ein 2-0. Da ist dann einfach nichts mehr passiert in der letzten halben Stunde. Und das ist etwas, was du in der Premier League aber absolut, absolut überlebenswichtig brauchst, wenn du irgendwas reißen willst. Und das haben sie gemacht. Und deswegen will ich gar nicht so sehr sagen, klar haben sich die anderen Punkte weggenommen, aber das ist schon, die wären auch in einer anderen Saison Meister geworden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Unbedingt. Und jetzt sind wir sowieso schon quasi ins zweite Segment reingerückt, nämlich uns Rennen um die europäischen Plätze, also Champions League, Europa League, Conference League, spielt ja auch noch mit rein, dass die Premier League sehr wahrscheinlich noch einen weiteren Champions League Starter bekommen wird. Kannst du uns da noch einen kurzen Überblick geben? Wie steht's da?
Ja, also Arsenal sieht gut aus auf der 2 und dann gibt's noch ein Rennen von 3-7. City ist im Moment stabil, sieht so aus zumindest, sind ja jetzt auch im FA Cup Finale am Wochenende gewonnen, spielen da gegen Oliver Glasners Crystal Palace, was auch schon wieder eine Wahnsinnsgeschichte für sich ist, ja, dass Glasner halt original wieder ins Pokalfinale geht.
Wie ist es, das und dritte dann, Pokalfinale innerhalb von 4 Jahren für ihn als Trainer?
Genau, er sagt ja selber 3 in Folge, weil letztes Jahr konnte er ja nichts mehr, ne?
Also ihn
unmöglich, da noch was richtig zu tun. Kann ja nichts dafür. Also es ist schon echt krass. Und by the way, wenn ich ihm einen Rat geben würde, dann tritt zurück nach der Saison, weil ganz England hat jetzt gesehen, du hast es drauf. Und da kommt ein größerer Verein. Und Crystal Palace wird es eh nie lernen. Daher glaube ich, würde ich an seiner Stelle, würde ich sagen, danke. Das war's jetzt hier. Anders als in Frankfurt damals, aber so würde ich es machen, wenn ich er wäre. Genau, dann gibt's so eine Verfolgertruppe, die unterschiedlich stabil sind. Newcastle dachte ich eigentlich eine Zeit lang, okay, die sind voll dabei, die sahen sehr, sehr gut aus, haben relativ wenig Verletzungsprobleme, insbesondere verglichen mit der letzten Saison, haben aber gegen Aston Villa richtige Ohrfeige bekommen vor 2 Wochen mit einem 4-1, als man auch gesehen hat, oh, Es gibt doch noch die Spuren von, manchmal tauchen sie einfach nicht auf. Dann gibt's Chelsea, die auch sich ergebnistechnisch wieder leicht stabilisiert haben, die aber bei weitem nicht mehr die Leichtigkeit haben des Teams, das sie waren bis Weihnachten. Kein Cole Palmer mehr, also nicht mal mehr in der Nähe der Form, die er hatte. Nicholas Jackson kommt langsam zurück, aber die haben ihre Schwierigkeiten mitunter und machen immer noch dafür zu viele individuelle Fehler. Das ist einfach ein junges Team. Das Jüngste, mit Abstand das Jüngste. Dann gibt's Aston Villa, die wieder aufgewacht sind. Nach dieser ganzen Mehrfachbelastung, die hat ihnen offensichtlich zugesetzt, haben auch ein gutes Winterfenster hingelegt. Die kommen von hinten nochmal, die schieben auch ganz schön an. Denen würde ich es nochmal zutrauen sogar, dass sie wirklich bis zum Ende mit dabei bleiben. Und Nottingham Forest ist halt noch da, die weiterhin sich die Ergebnisse ergrinden. Aber es ist jetzt nicht, also City habe ich inzwischen wieder relativ sicher auf der 3, auch wenn das fast nur noch ein Umschaltteam jetzt ist inzwischen. Aber die sind so weit stabilisiert, glaube ich. Also nicht stabil für ihre Verhältnisse, aber so weit. Und dann geht's halt um die 2 Plätze noch unter den genannten Mannschaften.
Uli, vielen lieben Dank für diese Zusammenfassung. Du musst weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank. Du kannst dich einfach ausloggen und lass den Tab noch kurz offen. Stimmt, das habe ich vergessen zu sagen, dass alles hochgeladen wird. Bis bald, Uli. Uli ist weg und Christian ist uns leider auch abhanden gekommen. Deswegen blicken wir jetzt erstmal nicht auf die Serie A und ich kann euch aktuell auch gerade nicht versprechen, ob wir das noch schaffen in dieser Sendung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, welche technischen Probleme wir ausgerechnet bei dieser Aufzeichnung hier haben. Stellt euch das Schlimmstmögliche vor und multipliziert es mit 2. Also wir sitzen quasi gleichzeitig in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Das wäre so ungefähr die Referenz, die ich jetzt mal hier für die deutschen ZuhörerInnen bilden würde. Daniel, da machen wir mit dir weiter, in der Hoffnung, dass das jetzt auch hier funktioniert. Dann lass uns auf die Eredivisie blicken und eben das Rennen um Europa. Was ist da wichtig zu wissen?
Es gibt quasi 2 Spotlights, die ich gerade richten würde. Das erste Spotlight ist der Kampf um die Champions League. Mhm. Ich muss dazu sagen, die ersten beiden Plätze in der Eredivisie, die gehen fix in die CL. Ajax, wir haben ja vorhin schon gesagt, eventuell doch nicht Meister, auch wenn es gut aussieht, aber in der CL sind sie eigentlich ziemlich sicher dabei. Wir haben mit 12 Punkte Vorsprung auf Platz 3 bei noch 12 Punkten zu holen. Also das sollte ein Selbstläufer sein. Holt ihr mal irgendwo einen Punkt oder gewinnt Fail und einmal nicht, ist Ajax sicher in der Champions League. Spannend wird es um Platz 2 bis 4. Denn Eindhoven tut gut daran, auch das direkte Duell gegen Feyenoord, was du auch schon erwähnt hast, zu gewinnen. Mhm. Denn aktuell sind es 5 Punkte Vorsprung vor Platz 3. Platz 3 würde zur CL-Quali berechtigen. Wenn natürlich dann das direkte Duell verloren geht gegen Feyenoord, sind es nur noch 2 Punkte Vorsprung bei noch 2 ausstehenden Spieltagen. Das heißt, das könnte nochmal wirklich Feuer geben. Man muss dazu sagen, dass Platz 3 für beide Vereine aber auch noch okay wäre, wenn man davon ausgeht, dass man die Quali dann übersteht, spielt man ja noch Champions League. Spannend wird es auch vor allem auf Platz 4. Da steht Utrecht, die hatten wir ja auch schon mal im Rasenfunk beleuchtet. Und die haben sich jetzt auch sicher mindestens für die EL-Quali qualifiziert. Die können nicht mehr auf Platz 5 oder tiefer fallen. Und da, um mal der alten Kategorie zu frönen, gibt es auch einen Man of the Match, Most Valuable Player. Und zwar ein Attacker, Sebastian Haller. Der hat einen guten Start gehabt, da kam viel Leerlauf, der hatte nicht so die richtige Bindung zum Spiel, aber der hat jetzt in den letzten 3 Spielen jeweils ein Tor erzielt und hat auch jetzt wieder eben jene Bindung zum Spiel gefunden und ist auch mit einem Faktor, dass Utrecht nach einem kleinen Durchhänger vor ein paar Wochen wieder die Spur gefunden hat und mindestens Vierter wird. Die sind punktgleich mit Feyenoord, haben ein Spiel mehr schon gespielt, also die leichten schlechteren Voraussetzungen, aber auch Utrecht schaut natürlich noch auf Platz 3. Und für Feyenoord wäre es der absolute Worst Case, wenn sie Platz 3 verspielten und Platz 4 landen würden, denn sie brauchen die Einnahmen. Sie haben einen sehr teuren Kader. Nach der Meisterschaft vergangenes Jahr haben sie viel investiert, vor 2 Jahren haben sie viel investiert und viele die Gehaltsstruktur schon nach oben geschraubt, was ich jetzt recht, wenn du dann mal nur Vierter werden solltest. Das heißt, bei Feyenoord geht es auch noch um sehr viel. Und auch um den Stand von Neutrainer Van Persie natürlich, der sich auch beweisen muss und eigentlich die CL-Quali holen muss. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema, das ist ja noch sehr, sehr, sehr offen. Das ist der Kampf um die Europa League und vor allem um die UEFA Conference League. Und da ist, haben wir eine sehr spannende Situation, denn rein theoretisch hat selbst Platz 15 Zwolle noch rechnere Chancen auf die Conference League. Und das bedanken wir einem sehr spannenden System, was man auch gut kritisieren kann, dazu komme ich gleich noch. Platz 5 bis 8 spielen dann nach der Saison die Playoffs um die UEFA Conference League, aber das ist in dieser Saison nicht Platz 5 bis 8, sondern 6 bis 9. Wir haben den Pokalsieger aus Deventer. Deventer ist dadurch fix in der Europa League. Da Deventer aber in der Liga auch Siebter ist und einen guten Vorsprung hat auf den 9. Platz, nämlich von 11 Punkten, spielen, würden die sich ziemlich sicher auch über die Liga für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, beziehungsweise für eben jene Playoff-Runde. Das heißt, die nehmen wir raus aus der Wertung, weil die sich über den Pokal qualifizieren. Und deshalb haben wir dann Platz 6 bis 9, die sich dann nach der Saison zu viert um das letzte Ticket für die Conference League Quali streiten. Und da haben wir auf 9 Sittard aktuell mit 36 Punkten, Sparta auf 10 35, Groningen 35 Punkte auf 11, auf 12 ist Almelo, die haben auch 35 Punkte, Nijmegen 33, Preda, der Aufsteiger, auf 14 mit 32 und eben Zwolle auf 15 mit 31 Punkten. Nur 5 Punkte bei noch 4 Spieltagen hinter 9. Das heißt, selbst Zwolle könnte noch die Top 9. Das heißt, wir haben einen sehr spannenden, sehr offenen Kampf. Und da muss ich noch ein Team rausheben, negativer Art. Das ist nämlich AZ Alkmaar. Die hatten letzten 7 Ligaspiele gar nicht mehr gewonnen. Die waren ja in der Hinrunde eins der Top-Teams, stand zeitlich auch einige Plätze höher. Und dann ist bei denen Sven Meinhans ausgefallen, verletzt. Der kam jetzt erst vergangenen Spieltag wieder auf den Rasen in den letzten 20 Minuten. Der hat davor wochenlang gefehlt. Und daran allein lag es natürlich nicht, aber auch ein Großteil. Das ist der Spielmacher eigentlich von AZ. Das ist die Nummer 10 bei AZ. Und ohne ihn hat man schon gesehen, dass auch in der Offensive Struktur und Ideen dann schon gefehlt haben. Und die sind jetzt, haben keine Chance mehr auf Platz 4. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann verlieren die selbst die Spiele in der Conference League Playoffs. Und die haben wir jetzt auch gegen Deventer im Pokalfinale auch verloren. Also die haben die Saison, anstatt sie zu vergolden, haben wir sie quasi fast schon gegen die Wand gefahren, muss man so deutlich sagen.
Mhm. Aber wirklich. Aber das ist ja eine wirklich erstaunliche Konstellation. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Zwolle, die ja rein rechnerisch noch nicht vor dem Abstieg gerettet sind. Die könnten auf den Relegationsplatz rutschen, spielen aber gleichzeitig um die Playoffs für die Conference League. Also im Grunde ist es, aber wie wird denn das aufgenommen in den Niederlanden? Weil natürlich wirkt das bizarr und man kann natürlich jetzt die immer gern genommene Diskussion führen, aber wir wollen doch nicht von Zwolle europäisch vertreten werden. Aber irgendwie ist es doch auch mega geil, dass quasi bis zuletzt die ganze Liga um was spielt.
Ja, das stimmt, aber da hat man quasi ähnliche Argumente und eine ähnliche Debatte wie in Deutschland um den Relegationsplatz generell. Dass man sagt, ist es dann wirklich fair, wenn jetzt zum Beispiel so ein Zwolle, weil sie hinten raus 3 gute Spieler haben, werden dann irgendwie Neunter, gewinnen dann in weil sie
offenbar
ein sehr gutes Spiel, genau, Bündner Alkmaar, die am Ende vielleicht 20 Punkte mehr haben und dafür geht Alkmaar komplett leer aus, die in der saisonübergreifend eigentlich das deutlich bessere Team waren. Ich meine, Alkmaar hat jetzt diese Schwächephase, okay, aber in der Hinrunde waren die Top-Mannschaft. Und Zwolle dann für 3 gute Spiele im Saisonendsport und für gute paar Spiele in den Playoff-Runden zu belohnen und Alkmaar so zu bestrafen, geht in die ähnliche Richtung zu fragen, ist es verdient, wenn eine Mannschaft auf Platz 16 die ganze Saison über grottig gespielt hat und dann wegen einem 0-0 und einem 1-0 in der Relegation dann nochmal Bundesliga spielen darf. Das heißt, die eine Sache. Und die andere Sache ist, ja, ich finde es auch super und einfach auch geil, wenn so ein kleines Team oder die beiden Aufsteiger, ja, Groningen und Preda, ja, und vor allem Groningen, die haben nur 1 Punkt hinter 9. So, das heißt, die haben wirklich gute Chancen, das zu schaffen. Und dann ist aber die Frage, hat so ein bisschen Kultcharakter, wäre eine schöne Geschichte auch einfach, aber wenn man dann auf die Liga betrachtet, es geht ja auch um den UEFA 5-Jahres-Wertung, es geht um den Koeffizienten und da muss die Eredivisie in den nächsten Jahren sehr hoch kämpfen, weil die gute Saison von Ajax bald gestrichen wird aus der 5-Jahres-Wertung und dann auch so Länder wie Belgien zum Beispiel dann vor die Niederlanden wären und dann ist natürlich die Frage, wie gut performt denn dann so ein Groningen international, auch in der Conference League? Und da hat man dann schon die Frage, ist das für die Liga gut? Insofern, also es ist auf jeden Fall ein Spannungsfaktor. Wir werden am letzten Spieltag, am 18. Mai, den Sonntag, werden wir sicherlich im Laufe der 90 Minuten 12 verschiedene Konstellationen haben, wo auch mit Sicherheit in der 90. plus 5 irgendein schrittiger Elfmeter dazu führt, dass irgendwas Komisches passiert. Das würden wir auf jeden Fall haben, glaube ich.
Ja, ist schon faszinierend und gleichzeitig ist es ja auch eine Rechnung, die nicht zu lösen ist. Also die ungefähre Gleichung oder der Term, den du aufmachen kannst, ist, gewinnen wir mehr dadurch, dass die Liga bis zuletzt spannend ist und deswegen die nationalen, also vor allem nationalen TV-Rechte damit an Wert gewinnen, oder verlieren wir mehr dadurch, dass jetzt im Extremfall ein Zwolle in die Conference League kommt, da sofort ausscheidet, wir einen europäischen Koeffizientenplatz verlieren, dadurch weniger europäische Einnahmen haben und dadurch vielleicht 2, 3 Stars in Anführungszeichen die Liga wechseln, weil die Teams oben weniger Geld bekommen. Das ist nicht aufzulösen. Aber ist natürlich eine interessante Diskussion, weil Zwolle kann es eigentlich völlig egal sein. Und ich glaube, ganz, ganz vielen Fans kann es völlig egal sein, wie viele europäische Plätze man eigentlich wirklich hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann doch auch nicht komplett irrelevant. Also es ist ja schwierig, aber interessant.
Was noch eine Sache zeigt, die aktuelle Konstellation, ist eigentlich auch der große Graben der finanziellen Möglichkeiten der Teams. Wenn man sich anguckt, die oberen 4 haben haben 60 Punkte, Ajax 74, dann 67, 62 und ab Platz 8 bis 15 sind das 9 Punkte Unterschied. Und da sieht man auch einfach, wie eng beisammen die jeweiligen Gruppen sind. Also wie eng beisammen die Vereine sind, die gemäßigte Champions League sind. Und vor allem, wie eng zusammen die Vereine sind, die im Mittelfeld sind und die mal auf- und absteigen. Es ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es verdeutlicht das eigentlich nochmal sehr schön und sehr deutlich im Prinzip.
Ja, wobei da dann natürlich eigentlich dann die Antwort auf die Frage läge, was will man priorisieren, eben, dass der nationale Wettbewerb ausgeglichen ist oder dass man europäisch weiter hohe Einnahmen hat, weil wenn du das nicht möchtest, dass es diese Clusterbildung gibt und dass, wenn du eben ein möglichst breites Cluster im Mittelfeld haben willst, dann ist es so, wie es jetzt ist, perfekt. Ja. Dann kann überspitzt gesagt jeder mal europäisch reinrutschen, jeder mal einmal europäisch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und Merchandise ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und dieser Block wird größer werden. Und das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die wir in vielen Ligen gerade sehen, dass es einen sehr eng beieinander kondensierten Mittelfeldblock gibt, weil die Spitze oben sich entfernt hat. Und wenn du aber sagst, nee, uns ist es wichtig, dass wir europäisch mithalten, dann wird sich die Spitze weiter entfernen. Dann wird das immer so bleiben, dass du halt zwischen Champions League und Nicht-Champions League 15 Punkte hast. Oder Europa League ist es ja sogar in dem Fall. Ja, interessant. Aber siehst du? Deswegen machen wir diese Ligaturen, weil das hatte ich gar nicht mitbekommen und jetzt weiß ich, dass ich Groningen, Breda und Zwolle, das sind jetzt meine Teams. Vorher waren es die Go Ahead Eagles, aber die hatten jetzt ihren Erfolg. Wir alle haben die grünen Bademäntel im Pokalfinale gesehen.
Ja.
Fantastisch, wirklich einfach fantastisch und ich bin auch sehr froh, dass du mich rechtzeitig draufgebracht hast, dass ich die verfolgt habe. So, und jetzt sind es Groningen, Breda und Zwolle. Go for it, ich will euch unbedingt in der Conference League sehen. Dann gegen, wer wird da eigentlich in Deutschland reinkommen? Tja. Gladbach, wenn sie Glück haben, Dortmund. Naja, schauen wir mal. Das wird lustig. So, und dann blicken wir nochmal auf Spanien und da wird es ja keine Playoff-Regelung jetzt geben, die mir erklärt wird. Aber was ist denn da wichtig zu wissen, Fabian?
Nee, Playoff gibt es keine, aber es kann sogar sein, dass bis zu 9 Teams nächstes Jahr aus Spanien international spielen. Also wahrscheinlich werden die ersten 5 in die Champions League kommen. 4 sind ja fix. Der 5. wird es wahrscheinlich werden über den UEFA-Koeffizienten. Barcelona, Real Madrid ist ja klar. Atletico Madrid wird wie immer wahrscheinlich 3. werden. Und im Moment sieht es sehr gut aus für Athletic Bilbao, für meinen baskischen Club, der eine sehr starke Saison spielt, auf Tabellenposition 4 im Moment steht. Rang 5 wird wahrscheinlich Villarreal oder Betis unter sich ausmachen. Das wird wahrscheinlich noch sehr offen sein. Und dann haben wir meine Freunde von Celta Vigo, die hatten wir ganz am Anfang der Liga-Tour schon besprochen. Die sind zwischenzeitlich mal fast runter bis in die Abstiegsränge gerutscht und haben sich jetzt wieder nach oben gekämpft, sind im Moment 7. Ich bin sehr zuversichtlich, weil die haben gerade echt einen guten Lauf, dass die das europäisch auch schaffen werden. Ja, und dann kämpfen wahrscheinlich noch Teams wie Osasuna, Mallorca und Real Sociedad San Sebastian noch um den letzten europäischen Platz. Aber ich gehe mal davon aus, Champions League, wie gesagt, Atletico Madrid, Athletic Club de Bilbao und Villarreal oder Betis und dann eben Celta Vigo wird es packen und dann Osasuna, Mallorca, San Sebastian. Je nachdem, was da noch so ansteht. Man darf ja nicht vergessen, Athletic Bilbao steht im Halbfinale der Europa League, Betis im Halbfinale der Conference League. Wenn die ihre Titel gewinnen, dann, genau, gibt es dann eben doch den 9. Platz dazu und so kann noch einiges verschoben werden, sagen wir mal so.
Aber wenn es den 9. Platz dazu gäbe, dann wären ja rein theoretisch, dann ging es ja noch bis Rayo. Die sind 3 Punkte hinter dem 9. Platz. Dann mache ich jetzt mal den Cut, weil ich großzügig bin. 5 Punkte Abstand wären das schon. Aber die Geschichte schlechthin wäre es ja eigentlich, wenn es Valencia irgendwie noch schafft, nach dieser
Wahnsinn, Saison. Ja. Die könnten es tatsächlich noch packen. Und die haben eigentlich einen ganz guten Lauf inzwischen seit dem Trainerwechsel. Also es sind ja noch 5 Spiele. Das sind immerhin noch 15 Punkte. Also es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Und ob es verdient ist, wieder der andere steht, wird auf einem ganz anderen Stern. Ich hoffe mal, ganz ehrlich, aus persönlicher Fantum, sage ich mal, dass San Sebastian es noch schafft. Das Team tut mir dieses Jahr richtig leid. Die haben die Doppelbelastung überhaupt nicht in den Griff bekommen. Die mussten ja ziemlich viele Spieler abgeben am Anfang der Saison, hatten dann extrem viele Verletzte und krebsen sich so ein bisschen durch die Saison. Der Trainer Emmanuel Alguacil hat ja angekündigt, dass er am Ende der Saison aufhört. Der hat nach 6 Jahren auch die Schnauze voll sozusagen, also beziehungsweise der wird dann eben aufhören und sie haben extrem viel geleistet in den letzten Jahren und zahlen jetzt im Moment so ein bisschen das Bußgeld dafür und ich hoffe, dass sie es in den letzten Spielen dann noch unter die Top 9 oder Top 8 schaffen. Hm.
Und wie wird das verfolgt in Spanien? Ich meine, klar, dass jetzt, also auf einmal ist es so, dass alle mit den entsprechenden Fähnchen die Europapokalspiele von anderen verfolgen, weil sie hoffen, dass die jetzt alle die Titel holen, damit es eben dann wirklich 9 Europapokalteilnehmer wären der Liga. Aber eigentlich ist ja mit dem UEFA-Koeffizienten jetzt das eingetreten, was man erwartet hatte damals, als es eingeführt wurde, als es quasi hieß, die beiden besten Ligen, die bekommen nochmal 2 zusätzliche Plätze und da haben alle gesagt, ah ja, der geht dann an die Premier League und der geht an La Liga. Dann war es im ersten Jahr nicht so, da hat ja unter anderem Deutschland davon profitiert. Ist das jetzt quasi die Herstellung der natürlichen Ordnung? Wie wird denn das in Spanien begleitet?
Ja, also die Spanier sind schon sehr selbstbewusst, ne? Und sie sehen sich schon europäisch ganz weit vorne und von daher, glaube ich, sind sie da schon so stolz, dass sie sagen, ja, den haben wir uns schon auch verdient. Ist ja auch im Endeffekt so, man muss ja auch wirklich sagen, in den letzten Jahren, die Spanier sind eigentlich immer, im Halbfinale war immer ein Spanier dabei, mindestens. Und in der Champions League mit Real Madrid haben wir ja genug erlebt, sage ich mal, in den letzten Jahren, wie oft sie es gewonnen haben. Also die sind schon auf europäischer Ebene wirklich sehr hoch anzusiedeln. Es gibt da natürlich schon Gefälle. Jetzt auch in der Conference League oder Europa League haben es nicht alle Teams gut gemacht, wie eben auch San Sebastian zum Beispiel. Da ist es dann nicht ganz so einfach, aber so diese ersten 4, 5, 6 Teams vielleicht in Spanien, die sind schon normalerweise in Europa immer sehr gut dabei.
Also, wir werden es genau verfolgen. Ich danke euch beiden. Und wenn alles geklappt hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören wir jetzt noch einen Aufsager von Christian zur Serie A. Es tut uns sehr leid, dass wir es nicht anders hinbekommen haben. Aber bitte, Christian, take it away, wie es im Sportradio 360 immer heißt. Wie ist die Lage in der Serie A?
Was das Rennen um die Europapokalplätze betrifft, Max, können wir es in Italien fast um ein Rennen um die Champions League Plätze ausweiten, denn Achtung, bis zur 8 platzierten Fiorentina haben alle noch wirklich realistische Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Zwischen Juve auf Platz 4 und der Fiorentina auf 8 liegen nur 3 Punkte. Und das Schöne ist, dass all die Mannschaften, die da mit drin sind, also Atalanta, Juve, Bologna, Roma, Lazio und die Fiorentina, an den letzten 4 Spieltagen noch mehrfach gegeneinander spielen. Also jeder dieser Teams hat noch mindestens ein direktes Duell. Mehrere Mannschaften, zum Beispiel Juve sogar 2, die haben jetzt zunächst Bologna, dann kriegen sie noch Lazio. Also alles direkte Duelle. Dementsprechend haben sie es alle Mannschaften auch eigentlich noch selbst in der Hand. Und ja, schauen wir uns mal kurz uns an, Mannschaft für Mannschaft, wie da die Chancen stehen. Beginnen wir mit Atalanta, die sind auf 3, die haben ein kleines Polster auf Rang 5, nämlich 4 Punkte. Also da deutet jetzt einiges drauf hin, dass Atalanta diesen 3. Platz sozusagen holen wird. Warum? Weil sie zuletzt wichtige Stichwort direkte Duelle, für sich entschieden haben. Haben zuletzt Milan geschlagen, haben zuletzt Bologna geschlagen, vor einigen Wochen auch Juve geschlagen. Also, obwohl es bei Atalanta in den vergangenen Wochen ja auch nicht immer rund lief, aber gerade in diesen direkten Duellen waren sie da. Und dementsprechend deutet jetzt vieles darauf hin, dass Gasperini und seine Elf auf einen der Champions-League-Plätze einlaufen werden. Auf 4 ist Juve. Da müsste man eigentlich irgendwann dann auch mal, Max, noch eine eigene Sendung machen, denn da wir jetzt so eine lange Pause hatten, mittlerweile ist Thiago Motta ja gar nicht mehr Trainer bei Juve, sondern das Kapitel ist ja bereits Geschichte. Igor Tudor hat Juve übernommen und hat es in den ersten 5 Spielen sehr ordentlich bis gut gemacht. Juve hat 3 dieser 5 Spiele gewonnen. Dazu gab es ein Unentschieden gegen die Roma. So ein bisschen aus der Reihe tanzt die Niederlage in Parma. Aber wie gesagt, Juve hat sich stabilisiert, Tudor hat aufgrund seiner langjährigen Juve-Vergangenheit es irgendwie geschafft, sozusagen da ein bisschen wieder eine positivere Stimmung reinzubekommen. Also sowohl die Spieler als auch das Umfeld nimmt ihm diese lange Juve-Geschichte ab. Hat relativ simple Sachen gemacht, hat jetzt immer dasselbe System spielen lassen, 3-4-2-1, auch die meisten Positionen sehr verlässlich besetzt. Also anders als Thiago Motta, der wahnsinnig viel rotiert hat. Also Tudor scheint da, wie gesagt, einen ganz guten Schlüssel jetzt gefunden zu haben, um Juve da eben in diesen letzten Spielen in die Champions League zu bringen, was ja das große Ziel sozusagen ist. Wie gesagt, die Besonderheit, sie haben jetzt noch Bologna und Lazio, also hintereinander, 2 direkte Konkurrenten. Und Kenenildis ist am vergangenen Wochenende wegen einer Tätigkeit mit Rot vom Platz geflogen. Ich gehe mal stark davon aus, dass der mehrere Spiele Sperre bekommen wird. Also der wird Juve jetzt definitiv fehlen. Aber Juve ist eigentlich in diesem engen Rennen schon in einer ganz guten Position. Gehen wir auf Rang 5. Da liegt Bologna. Für mich ja eigentlich die Mannschaft fast des Jahres wieder in der Serie A. Also was Vincenzo Italiano mit denen, die Arbeit fortgeführt hat von Thiago Motta, sensationell. Dazu kommt bei Bologna, dass sie auch noch im Coppa Italia Finale sind gegen Milan, jetzt in 2 Wochen. Also auch da noch eine Aussicht auf einen großen Titel, der Bologna schon lange fehlt. Große Arbeit, die Bologna leistet, wie gesagt, einfach mitten in dem Rennen drin zu sein. Und ja, sie haben Juve noch, das direkte Duell zu Hause. Also auch Bologna hat alle Möglichkeiten, diesen 4. Platz sich selbst zu ergattern. Kleine negative Randnotiz, Danny Ndoye, der Schweizer Nationalspieler, der hat sich jetzt verletzt vor wenigen Tagen, droht wohl auch mehrere Wochen auszufallen. Warum erwähne ich ihn? Weil er wirklich einer der formstärksten, einer sehr formstarken Bologna-Mannschaft zuletzt war. Also das wird jetzt Bologna treffen. Aber die große Qualität von Bologna liegt eigentlich schon die ganze Saison darin, dass sie eben vielfältig aufgestellt sind. Orsolini zuletzt wieder ganz wichtige Tore, mehrere wichtige, schöne Tore. Auch das späte Siegtor in der Nachspielzeit gegen Inter erst vor kurzem. Also Italiano hat mehrere Optionen. Und ich würde sagen, da ist auch eine gewisse Leichtigkeit bei Bologna dabei. Denn anders als Juve oder eben andere große Namen, die schon den großen Druck haben, in die Champions League fast kommen zu müssen, ist es eigentlich bei Bologna kein Muss, sondern ein schöner Traum, den sie weiter verfolgen. Die ganze Stadt steht dahinter, das ganze Umfeld. Vor kurzem waren mal beim Training 2000 Fans, 2000 unter der Woche. Und das zeigt eben, dass da eine große positive Stimmung da ist. Dazu noch das Coppa Italia Finale. Also mit Bologna ist zu rechnen. Dahinter haben wir die Roma. Die Roma, einfach nur ein Wort, sensationell, was Claudio Ranieri mit der Roma gemacht hat. Nochmal zur Erinnerung, als er die übernommen hat, hatte die Roma 2 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf den ersten. So, und jetzt im 4. Spieltage vor Schluss liegt sie nur noch 2 Punkte hinter den Champions League-Rängen. Seit 19 Spielen jetzt mittlerweile ungeschlagen, eben am vergangenen Sonntag der Sieg in San Siro gegen Inter. Das nächste Statement, was Ranieri gemacht hat, einfach großartig. Die Roma ist schwer zu knacken. Die Roma funktioniert auch ohne Dybala, der mittlerweile schon seit einigen Wochen verletzungsbedingt fehlt. Zuletzt waren es wieder Sulé, der das entscheidende Tor gegen Inter gemacht hat, oder Shomorodov oder auch Cristante zum Beispiel, der ein großes Spiel gerade in San Siro gegen das Inter-Mittelfeld geliefert hat. Spieler, die zum Beispiel vor einigen Monaten überhaupt keine Rolle gespielt haben und die es eben Ranieri auch geschafft hat, wieder auf Kurs zu bringen. Also alleine, dass die Roma ja noch die reelle Chance auf die Champions League hat, ist eigentlich ein kleines fußballerisches Wunder. Die Roma hatten wahrscheinlich das schwerste Restprogramm von allen. Aber eben wie gesagt, allein durch den Dreier jetzt gegen Inter haben sie auch gezeigt, dass sie auch in den direkten Duellen da noch einiges bewegen können. Und deswegen einfach, ja, ich sag mal, der positive Schwung, der ist definitiv auf Seiten der Roma. Dahinter Lazio, punktgleich mit der Roma, auch nur 2 Punkte hinter der viertplatzierten Juve. Ist zuletzt vielleicht ein bisschen ins Stocken geraten. Lazio war ja vor einigen Wochen noch durchaus in der Pole Position, was diesen, sag ich mal, vierten Rang betrifft. Zuletzt ja auch in der Europa League ausgeschieden, aber eben auch weiterhin voll im Rennen, hat eben noch das direkte Duell gegen Juve, wo sie rein theoretisch eben mit einem Sieg an Juve vorbeiziehen können, haben Tati Castellanos wieder zurück, der hat ihnen, der Neuner, der Mittelstürmer, der hat ihnen wochenlang gefehlt und da hat man auch gesehen, dass der offensive Output darunter gelitten hat, nicht nur aufgrund der Tore des Argentiniers, sondern auch aufgrund seines großen Einflusses auf das Lazio-Spiels, macht viele Bälle fest, ja, ist einfach ein Neuner, der für diese Mannschaft sehr wichtig ist. Pedro am vergangenen Wochenende wieder mit einem Doppelpack, also auch die Erfahrung von Pedro tut der Lazio gut und ich würde auch sagen, sie haben auch so ein bisschen Außenseiter, sind in einer Außenseiterrolle, also ich glaube nicht, dass von Lazio jetzt unbedingt verlangt wird, dass sie in die Champions League müssen. Dementsprechend können sie das vielleicht auch ein bisschen befreiter angehen. Ja, und dann haben wir noch die Fiorentina auf Rang 8. Die liegt 3 Punkte hinter dem vierten Platz. Hat zuletzt auch wieder aufsteigende Form bewiesen. Robin Gosens muss man da hervorheben, hat zuletzt einige wichtige Tore geschossen, eben auf der linken Außenbahn. Ken hat jetzt 1-2 Spiele gefehlt, aus persönlichen Gründen. Der kommt hoffentlich wieder zurück. Das ist logisch ganz wichtig für die Fiorentina, die ja auch noch im Conference League Halbfinale ist. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also die haben wirklich auch noch eine Zusatzbelastung mit mindestens 2 Spielen mehr. Das macht es jetzt sicherlich nicht einfach im Kampf um Platz 4. Was bei der Fiorentina sicherlich jetzt negativ ins Gewicht schlagen könnte, ist, dass Dodo, der rechte Schienenspieler, der wie Gosens extrem wichtig für die Mannschaft ist, erstmal ausfällt, weil er am Blinddarm operiert wurde. Aber trotzdem, auch bei der Fiorentina, sie sind im Rennen, sie sind mittendrin und auch die Fiorentina hat noch ein direktes Duell, also auch da ist alles noch möglich. Und der letzte Satz vielleicht noch, denn auf 9 liegt Milan, also eigentlich eine dieser Mannschaften, ja, die man mindestens, also auf jeden Fall unter den Top 4 hatten, die haben wirklich 8 Punkte Rückstand auf Platz 4. Also das Ding ist eigentlich durch die Champions League. Bei Milan liegen jetzt die großen Hoffnungen auf das Coppa Italia-Finale. Sie haben ja Inter rausgeworfen im Halbfinale und würden da mit einem Sieg sich sozusagen als Coppa Italia-Sieger sich direkt für die Europa League qualifizieren. Das ist jetzt sicherlich das große Ziel von Milan, um diese Saison, die dann zwar am Ende mit 2 Titel enden könnte, denn die Supercoppa haben sie ja schon gewonnen, dann trotzdem eine sehr, sehr schwierige Saison zu beenden, denn ein Kader von Milan, also mit diesen Einzelspielern als 9. in der Liga nach 34 Spieltagen, das zeigt schon, wie viel schief bei Milan in dieser Saison in der Liga gelaufen ist.
Danke, Christian, für deine Infos und ich danke natürlich auch Daniel und Fabian, dass ihr hier allen technischen Widrigkeiten gehabt und man muss auch sagen, also derjenige, der den Stromausfall hatte gestern, wo überhaupt nicht klar war, wie lange das gehen würde, der war mit allem, mit weitem Abstand am stabilsten hier mit dabei. Fabian, ich ziehe meinen Hut, nicht schlecht.
Man muss den Spaniern eins lassen, Internet, wenn es also Strom gibt, dann ist das Internet wirklich top. Dann ist es wirklich top und auch sehr, sehr günstig. Also von daher freut mich, dass es alles geklappt hat.
Aber wirklich, aber was für ein Satz auch einfach. Wenn es Strom gibt, dann ist das Internet wirklich super. Ganz kurz, ich muss die Frage einmal kurz stellen. Wie war denn das gestern mit dem Stromausfall? Das ist ja abgefahren. Schon auf eine Art und Weise bizarr, weil wie hat zum Beispiel dann das Weitergeben von Nachrichten funktioniert, weil ja auch Radiosender etc. keinen Strom hatten?
Die Radiosender waren die ersten, die wieder gesendet haben, und plötzlich waren sämtliche Transistorenradios, also diese alten Radios, wo man noch die Frequenz einstellt,
hast du so eins
noch? Ausverkauft. Nein.
Ja, natürlich nicht.
Ich bin ins Auto gegangen und habe im Auto Radio gehört. Im Auto gibt's das natürlich noch, ja, da gibt's ja noch die Antenne oben. Also habe ich im Auto ein bisschen Radio gehört, aber es war tatsächlich so, wir sind dann runtergekommen, alle Supermärkte, alles hat zugemacht natürlich. Die einzigen, die noch aufhaben, waren so kleine bei uns sind das so kleine Chinesen, die haben halt alles Mögliche, ne? Mhm. Und die haben aufgelassen und dann sind wir zu zwei, drei verschiedenen hin und wollten so ein kleines Radio haben und alles ausverkauft natürlich. Die Spanier haben sofort angefangen mit Hamsterkäufen, also Klopapier, Wasser, alles wurde sofort wieder für die nächsten 5 Jahre gekauft und so weiter. Und es war echt bizarr.
Aber weil, ohne Kartenzahlung ja auch, du musst ja dann Bargeld
zahlen.
Ja, eben, wer hat denn Bargeld zu Hause? Oh Gott, ich wäre völlig, ey, im Fall eines Anfalls bin ich komplett aufgeschmissen.
Ihr müsst die EU folgen und beziehungsweise es gibt diesen Survival-Kit oder was auch immer. Ich glaube, man sollte ihn sich tatsächlich.
Das gibt es für Deutschland auch, ja.
Das ist. Ja. Macht Sinn. Ja. Also ich bin mal gespannt, was rauskommt. Wir wissen ja nach wie vor nicht, was der Grund war. Es war plötzlich um 12.30 Uhr 60% der Strom so weg. Und das hat dazu geführt, dass das gesamte Netz kollabiert ist. Es gibt die Theorie, dass in Frankreich beziehungsweise das Spanien von in Frankreich dann vom europäischen Netz abgekoppelt worden ist. Warum weiß man nicht? Es gibt die Theorie, dass zu viel Photovoltaik produziert worden ist beziehungsweise zu viel erneuerbare Energien und dass das System dadurch kollabiert worden ist. Es gibt natürlich auch die Theorie der Cyberattacke. Wir wissen es noch nicht, aber es war schon bizarr, wenn man überlegt, einige Haushalte haben erst heute Morgen wieder Strom bekommen. Das sind dann mehr als 12 Stunden ohne Strom. Bei uns waren es nur 4. Wir hatten echt viel Glück. Und das ist schon heftig eigentlich. Und interessant, was wir so in den letzten Jahren hier alles erleben mit Covid angefangen und dann die Wasserfluten und jetzt Stromausfall. Also aber
wirklich, also
crazy
Du nimmst es auch wirklich mit. Ich meine, wir haben hier eine Ligatur aufgenommen während Corona. In der einen Stunde, in der Kinder und Familie raus durften, du gesagt hast, nee, lass uns trotzdem eine Ligatur aufnehmen, wo ich bis heute ein schlechtes Gewissen habe. Dann eben diese Niederschläge, jetzt das. Also es ist absolut bizarr. Und ich kann euch nur empfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch mal das an. Es gibt von der Bundesregierung, was man quasi haben soll, unter anderem Konservendosen für 3 Monate. Ich glaube, 100 Liter Wasser soll man einfach immer da haben. Viel Spaß damit, das in eurer völlig überteuerten Mietwohnung in einer Großstadt irgendwo in dem 1,5 Zimmer noch unterzubringen. Also
absolut.
Gut, und ich meine, dass für mich sowieso sämtliche Perspektive auch beruflich futsch ist, sollte es mal irgendwie keinen Strom geben. Das ist ja auch völlig klar. Dann kommt ja nicht mal mehr euer Support bei uns an, liebe Hörerinnen und Hörer. Gott, um Gottes Willen, bald muss ich hier Barspenden einsammeln. Also ja, also schön, dass es dennoch geklappt hat, Fabian, und ich bin gespannt, was quasi dann im nächsten Jahr passiert. Es ist ja immer so jährlich ein großes Ding, und aber trotzdem, bei dir hat es geklappt. Danke dir, und ich danke natürlich auch Daniel Zander. Keine Ahnung, warum du auch mehrmals weg warst. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt ein Video jetzt gegeben haben wird zu dieser Sendung hier. Aber ich danke dir, dass auch du allem getrotzt hast und mir das vor allem mit den Playoffs erklären konntest. Wahnsinn, dass ich das nicht wusste, und ich schimpfe mich Sportjournalist. Wahnsinn, danke dir.
Das, gerne wieder.
Und dann danke ich natürlich auch in Abwesenheit Christian Bernhard und Uli Hebel. Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Entschuldigt das Ganze hin und her. Ich hoffe, es war für euch dennoch ein Hörgenuss unter mitmachen.rasenfunk.de. Da könnt ihr uns gerne Feedback zu dieser Sendung geben. Und in der Folge möchte ich mich bedanken bei Jule, Jakob, Tobias Gebhardt, bei Mit dem Jürgen, bei Simon Gofeganse Johann und bei Eresi von der Alm. S-Resi von der Alm. Sie alle sind Rasenfunk-SupporterInnen. Auf rasenfunk.de erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Noch nicht in bar, aber alles andere geht. Und vielleicht muss ich das mit Frank demnächst mal besprechen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Hört dem Rasenfunk auch in den anderen Feeds. Es wird hier heute noch eine weitere Ligatur zur zweiten Liga geben. Es wird ein Tribünengespräch geben. Schwerpunkt zu Leverkusen bei den Männern und die Spieltagssendung zur Frauenbundesliga und zur Männerbundesliga. Die sind ja schon erschienen. Also es gibt viel zu hören und vielleicht auch viele Gründe, den Rasenfunk zu unterstützen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Bleibt gesund und macht keine Hamsterkäufe. Bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.